Guten Morgen. Ich sehe ein paar Gesichter, die ich nicht kenne. Deswegen stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Stefan Ginsheimer. Ich bin hier in der Gemeinde seit 10 Jahren jetzt. Oft in der Technik zu finden hinten, manchmal hier auf der Bühne, heute hier auf der Bühne. Darf in der Gemeindeleitung mitarbeiten und euch heute das Wort bringen. Um meine Predigt einzuleiten, möchte ich euch zuerst mal ein paar Fragen stellen. Weltweit sind die Deutschen ja als Meckerer bekannt. Und gerade in den letzten Jahren hört man, oder höre ich, das ist mein subjektives Empfinden, sehr viel Unzufriedenheit. Aber wie ist das eigentlich ganz objektiv betrachtet? Würdest du sagen, die Menschen in Deutschland sind zufrieden oder unzufrieden? Einmal Hand hoch für unzufrieden. Hand hoch für zufrieden. Gut, 2 denken, die Leute sind zufrieden. 3, 4. Tatsächlich, es gibt den Zufriedenheitsindex, der das jedes Jahr ermittelt. Und dieser Zufriedenheitsindex ist in den letzten 15 Jahren kontinuierlich angestiegen. Die Deutschen werden immer zufriedener. Es ist sehr schön. Ich freue mich auch, wenn ich das dann irgendwann sehe. 2. Frage. Wir sehen immer, wenn wir durch die Stadt gehen oder Fernsehen gucken, die Werbung für Brot für die Welt zum Beispiel. Wir hören von Hungersnöten und so weiter. Wie steht es um den Hunger in der Welt? Gibt es mehr unterernährte Menschen oder weniger unterernährte Menschen? Einmal Hand hoch für mehr unterernährte Menschen. Hand hoch für weniger unterernährte Menschen. Auch 2, die sagen, es sind weniger. Tatsächlich sind es deutlich weniger unterernährte Menschen als noch vor 15 Jahren. Auch da, der Welthungerindex, der beschreibt das für alle möglichen Länder und die Kurve fällt stetig ab. Nächste Frage. 2 habe ich noch. Seit über einem Jahr hören wir immer wieder von dem Krieg in der Ukraine, hören, dass das alles sehr, sehr schlimm ist und werden da immer wieder mit Neuigkeiten gefüttert. Was würdest du sagen, weltweit betrachtet, gibt es heute weniger Kriege oder mehr Kriege als vor 15, 20, 30 Jahren? Wer glaubt, dass es mehr Kriege sind? Hand hoch. Wer glaubt, dass es weniger Kriege sind? Okay, da ist das jetzt ein sehr geteiltes Stimmungsbild. Es sind weniger Kriege. Also zumindest dann, wenn man auch innerstaatliche Konflikte, Bürgerkriege und sowas mit einbezieht. Es sind tatsächlich wenige Kriege. Wobei man dazu natürlich sagen muss, jeder Krieg ist einer zu viel. Und die letzte Frage. Die Bildung von Mädchen. Was würdest du sagen, wie hat die sich weltweit entwickelt? Haben Mädchen eine bessere Chance auf Bildung oder eine schlechtere Chance? Wer sagt, sie haben eine bessere Chance? Wer sagt, sie haben eine schlechtere Chance auf Bildung? Okay, da lagt ihr jetzt alle richtig oder die Mehrheit lag richtig. Sie haben weltweit gesehen immer mehr die Chance, die Schule zu besuchen. Der Schulbesuch an sich dauert immer länger. Also sie lernen nicht mehr nur rudimentär lesen und schreiben, sondern immer mehr Mädchen haben auch die Chance, einen Abschluss zu machen, tatsächlich. Und so gibt es ganz viele positive Trends auf der Welt, die uns gar nicht so bewusst sind. Wenn du dich damit noch mehr auseinandersetzen willst, da gibt's eine sehr schöne Webseite, humanprogress.org. Da kann man Daten zu allen möglichen Entwicklungen finden, die sich in den letzten Jahren so vollzogen haben. Gerade bei den ersten 2 Fragen gab es ja einige, die doch falsch lagen mit ihrer Einschätzung. Wenn du da falsch lagst, dann geht es dir wie vielen anderen auch. Und wie auch mir, bevor ich mich damit jetzt beschäftigt habe. Letztens habe ich mich auch mit einer Kollegin über dieses Thema unterhalten. Wohin entwickelt sich eigentlich die Welt? Und meine Kollegin war der Meinung, man muss ja mittlerweile schon aufpassen, ob man Kinder in die Welt setzt. Das muss man sich sehr genau überlegen. Und das ist so ein Satz, den ich von vielen schon gehört habe, aus meiner Generation, aber auch durchaus aus einer älteren Generation, die sagen, ach, das wird ja alles immer schlimmer. Und wo soll das alles überhaupt noch hinführen? In meiner Generation oder die nachfolgende Generation gibt es jetzt sogar Gruppen, die sich die letzte Generation nennen, was ich ziemlich verstörend finde. Aber dieser Pessimismus, der zieht sich irgendwie durch ganz viele Themen. Und ich frage mich, was für ein Bild von der Zukunft gibt das eigentlich? Was für eine Perspektive haben Kinder und Jugendliche, die das immer wieder hören, die immer wieder und ständig von dieser Negativität umgeben sind? Mich persönlich beschäftigt die Frage sehr stark, weil ich bin nun mal vierfacher Familienvater. Und ich möchte meinen Kindern eine gute Perspektive mit auf den Weg geben, ins Leben geben. Und ich habe mich gefragt, wie kann das funktionieren? Dabei hat mir dann ein Blick in die Bibel geholfen, um ganz genau zu sein, ins zweite Buch Mose, ins dritte Kapitel. Ihr kennt die Geschichte. Mose ist vor dem Pharao geflohen und ist jetzt im Land Midian angekommen. Und dort hat er in die Priesterfamilie eingeheiratet. Er hütet jetzt die Schafe für seinen Schwiegervater, hat eine Frau, hat zwei Kinder. Er führt ein gutes und geregeltes Leben und man könnte sagen, er könnte glücklich sein. Anfangs hat er, als er da in Midian angekommen ist, bestimmt noch häufig an seine Zeit in Ägypten gedacht. An die Unterdrückung durch den Pharao, an seinen Mord an dem Ägypter, an seine Flucht nach Midian. Midian war da das einzige Land, weil die anderen hatten durchaus Auslieferungsabkommen mit Ägypten. An sein Exil. Es hat ihn sogar so sehr beschäftigt anfangs, dass er seinen Sohn Gersom nannte. Das bedeutet im Deutschen einsamer Fremdling. Das ist jetzt kein Name, den ich meinem Sohn geben würde. Vielleicht wollte Mose auch gar nicht diese Vergangenheit vergessen. 40 Jahre vergehen dann, ohne dass Großkontakte mit Ägyptern in der Bibel erwähnt werden. Sie waren mit Sicherheit da über irgendwelche Handelsbeziehungen oder sowas. Aber 40 Jahre sind schon eine ziemlich lange Zeit. In der geht doch einiges verloren, so aus der Vergangenheit. Und wie so oft ist er dann nach diesen 40 Jahren in der Wüste unterwegs und hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Und da sieht er mitten in der Wüste diesen brennenden Dornbusch, der aber nicht verbrennt. Mose wird neugierig und als der Busch anfängt zu reden und sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vorstellt, da wird Mose klar, mit wem er es zu tun hat. Und Gott spricht: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus dem Land der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen, und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und wie all die großen Glaubenshelden, die wir so als Vorbilder in der Bibel finden, antwortete Moses: Hier bin ich, sende mich. Nee. Wie so viele andere wollte er überhaupt nichts davon wissen. Er hat erst mal versucht, sich rauszureden. Und ich kann es verstehen, was dem durch den Kopf gegangen sein muss. 40 Jahre sehe und höre ich nichts von diesem Gott. Mein Volk hat viele Jahrzehnte mehr nichts von ihm gehört. Und jetzt kommt er an und sendet mich zum Pharao. Weiß der nicht, wie es das letzte Mal ausgegangen ist? Ich sollte getötet werden. Klar, ist ein anderer Pharao. Aber was man von dem so hört, ich habe hier eine Frau, ich habe zwei Kinder. Das kann ich doch nicht aufs Spiel setzen. Ich kann doch kein Risiko eingehen. Und überhaupt, selbst wenn das klappen sollte und ich kriege den Pharao überzeugt, wie soll das dann weitergehen? Er führt uns in ein Land, wo wir von 6 verschiedenen Stämmen getötet werden, ausgerottet. Die wollen ihr Land ja behalten. Die geben uns das doch nicht so einfach. Also natürlich gesetzt dem Fall, dass wir den Weg durch die Wüste schaffen. Das ist mit so vielen Leuten auch kein Zuckerschlecken. In dem darauffolgenden Gespräch offenbart Gott 4 Punkte, die Mose Zuversicht geben können. Und die Mose auch Zuversicht geben dann im Endeffekt. Und diese Punkte möchte ich mir heute mit euch genauer anschauen. Mose aber sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen könnte? Interessant, oder? Mose fragt voll Unsicherheit und Selbstzweifel: Wer bin ich denn schon? Eine herrlich ehrliche Frage, wie ich finde. Vor 40 Jahren wusste er ganz genau, wer er ist. Prinz von Ägypten. Ich habe da die Macht, hier was zu verändern. Jetzt als Schafhirte? Wer bin ich denn schon? Stellt euch mal vor, hier würde sich jemand auf die Pastorenstelle bewerben, der ein gesuchter Mörder ist, 40 Jahre keinen Kontakt zum Glauben hatte und so stottert, dass man ihn nicht versteht. Da würden wir auch sagen, na, ist vielleicht nicht der geeignetste Kandidat. Also Mose hatte durchaus Gründe, an seiner Eignung für diesen Job zu zweifeln. Aber da sprach Gott: Ich will mit dir sein. Und dies soll das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg dienen. Gottes Antwort an Mose ist ganz schlicht: Ich werde mit dir sein. Mehr brauchst du nicht. Gott sieht die Identitätszweifel, die Mose hat. Aber er sagt ganz deutlich: Deine Vergangenheit, die interessiert mich nicht. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft. Wenn ich dich sende, dann bist du in der Identität, die ich dir gebe. Dann bist du in der Identität, die du durch mich erhältst. Er reagiert gar nicht auf diese Frage: Wer bin ich denn schon? Sondern stattdessen erinnert er Mose daran, dass er seinen Fokus neu ausrichten soll. Und hierin liegt der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du an die Zukunft denkst, dann versuch mal, wie Gott zu denken. Richte deinen Fokus auf ihn und wie er die Zukunft vielleicht sehen könnte. Erinnere dich immer wieder daran, dass er mit dir ist und lerne, in seiner Identität zu leben. Das ist nochmal eine andere Predigt. Ja. Aber Gott weiß auch, dass Mose ein klares Ziel braucht, eine klare Vision. Du wirst gemeinsam mit dem Volk Israel mir an diesem Berg dienen. Gott gibt als Vision nicht ganz klar den Weg vor. Wie kommen wir dahin? Wie kriegen wir in der Wüste Wasser und so weiter? Den Weg dahin lässt er erstmal im Nebulösen und auch später gibt es dann nur ein paar Anhaltspunkte, wie das Ganze klappen kann, um Mose da noch mehr Sicherheit zu geben. Aber den Weg an sich, den muss Mose schon selber gehen. Und da muss er vertrauen und glauben. Mose kann hier jetzt natürlich Einspruch erheben, aber wenn er dem widerspricht, dass Gott bei ihm ist, dann zweifelt er nicht mehr an sich selbst, sondern an Gott. Und das geht natürlich auch nicht. Aber so ganz zufrieden ist er immer noch nicht. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Und hier kommt jetzt dieses berühmte: Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Dieses Ich bin, der ich bin, das ist ein sehr interessanter Ausspruch, der so im Deutschen gar nicht genau rüberkommt. Denn das Ich bin, der ich bin, steht im Hebräischen in einer Zukunftsform. Manche Bibeln übersetzen hier auch mit Ich werde sein, der ich sein werde. Und beides greift es irgendwie. Aber doch nicht richtig. Wenn ich es übersetzen müsste, dann würde ich es vielleicht am ehesten versuchen mit: In jedem neuen Moment werde ich für dich ganz neu der sein, der ich bin. Und das bis in alle Ewigkeit. Und das ist eine unglaublich starke Zusage. In jedem neuen Moment, jetzt, 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 in jedem Moment wird Gott da sein und seinen Blick auf dich richten. In jedem neuen Moment steht er zu dir. In jedem neuen Moment liebt er dich und will dir Kraft geben. Und wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Er ist bei dir. Aber es ist ja nun mal so, dass der Mensch jetzt nicht das schlauste Wesen auf der Erde ist. Und so kommt es vor, dass wir zwar vom Kopf her das vielleicht wissen. Ihr hört das jetzt heute. Vielleicht merkt es sich sogar der ein oder andere. Und dann wisst ihr es vom Kopf her. Aber im Herz ist es noch nicht unbedingt angekommen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann passiert es ganz schnell, dass wir nicht mehr Gott die Führung geben, sondern unseren Gefühlen. Und obwohl wir eigentlich wissen, dass wir Gott an unserer Seite haben, kriegen wir Angst vor der Zukunft. Da ist Ungewissheit. Wer bin ich schon, dass ich das schaffen könnte? Wie soll das alles nur werden? Ich kann doch gar nichts machen. Klimawandel, was kann ich denn schon tun? Da kann man schon mal Angst kriegen. Aber Angst vor der Zukunft hast du immer dann, wenn dein Herz dir vorgaukelt, dass du es alleine schaffen musst. Dann, wenn du Gott mit dir denkst in der Zukunft, glaube ich, kannst du keine Angst vor der Zukunft haben. Und das hat Mose hier scheinbar auch noch nicht ganz verstanden. Das ist noch nicht angekommen bei ihm im Herz. Denn er fragt: Da. Aber siehe, sie werden mir nicht glauben. Und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Sie halten mich für einen Lügner. Und wie antwortet Gott darauf? Er zeigt ihm drei Wunder, die Mose wirken, die Gott durch Mose wirken wird in Ägypten. Der Stab, der zur Schlange wird, welchen Mose dann ergreifen kann, die aussätzige Hand, die geheilt wird. Und falls die Israeliten Mose dann immer noch nicht glauben, dann kann er das Nilwasser zu Blut werden lassen. Gott erinnert Mose hier daran, dass er ein Gott der Wunder ist. Zwei der drei Wunder führt er Mose selber vor, damit Mose es auch schafft zu glauben. Wenn du Angst vor der Zukunft hast, dann schaue dich nach den Wundern Gottes in der Gegenwart um. Schaue dich danach um, was Gott jetzt in dem Moment tut, was dir wieder Zuversicht für die Zukunft geben kann. Das ist gar nicht so einfach, ich weiß das. In Hiob heißt es, dass Gott immer wieder redet auf die eine oder andere Weise, aber wir Menschen es nicht hören. Warum hören wir es denn nicht? Wir sind ständig abgelenkt. Wir haben ja gar keine Zeit mehr für Gott oftmals. So vieles ist uns wichtiger als er. Dann kommt der Alltag dazwischen, dann die Arbeit, da war der Kollege wieder nervig. Darüber regen wir uns auf. Dann setzen wir uns vor den Fernseher. Dann spielen wir am Smartphone rum. Die Aufgaben in der Gemeinde stehen dann auch noch an. Sogar in den Gottesdienst gehen. Wenn ich das über Gott setze, kann ich Gottesdienst als Götze haben. Ich habe die Verantwortung, meinen Blick immer wieder neu auf Gott zu richten und ihn in den Fokus zu nehmen und zu gucken, was tut Gott gerade in meinem Leben. Im Johannesevangelium findet sich ein Ausspruch von Jesus, wo er sagt, der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und da habe ich jetzt einen Gedanken von Johannes Hartl mal geklaut, der gesagt hat, Jesus hat ja anscheinend eher den passiven Blick und fragt ständig Gott, was tust du gerade? Was willst du gerade initiieren? Ich mache mit. Was möchtest du? Anfangs habe ich von der Vision gesprochen, die Gott dir für dein Leben schenkt, die Gott hier Mose geschenkt hat. Und diese Frage, was tust du jetzt gerade in meinem Leben, ist die andere Seite der gleichen Medaille. Ich möchte das mit einer weiteren Wüstengeschichte untermalen. Als das Volk Israel durch die Wüste marschieren musste, da hatten sie eine große Vision. Sie hatten diese Vision vom gelobten Land, das Land, wo Milch und Honig fließt, das Land, wo wir endlich glücklich sein werden. Diese Vision eines großartigen Lebens begleitete sie während der Plagen in Ägypten, durchs Schilfmeer hindurch, in die Wüste hinein. Und trotzdem haben die Israeliten angefangen zu meckern. Da bekamen sie dann von Gott Manna geschenkt. Dieses Manna mussten sie täglich neu sammeln. Sie mussten jeden Tag aufs Neue gucken. Gott hat mich wunderbar versorgt. Gott hat hier ein Wunder gewirkt. Sie konnten davon keine Vorräte für die ganze Woche anlegen. Jeden Tag aufs Neue mussten sie vor ihr Zelt treten und sammeln. Und das, obwohl diese Vision da war. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns dieses Spannungsfeldes bewusst sind und auch bewusst darin leben. Damit du positiv in die Zukunft blicken kannst, in deine persönliche Zukunft, brauchst du zum einen ein Ziel, eine Vision, in der Gott vorkommt. Wenn du nur die Vision von dem Land hast, in dem Milch und Honig fließt, Gott aber darin nicht siehst, dann wird dieses Land, so wie auch in der Bibel, ein Land, das seine Einwohner frisst. Genau so erging es Israel. Aber auf der anderen Seite musst du jeden Tag aufs Neue schauen. Was tut Gott gerade in deinem Leben? Was für Wunder wirkt er? Wo kannst du auf den Zug aufspringen? Wo kannst du neue Kraft herholen? Das tägliche Manna ist die Grundversorgung und sollte die oberste Priorität sein. Für die Israeliten war es damals ein bisschen einfacher, denn es war tatsächlich ihre Grundversorgung. Wir brauchen dieses Manna auch. Wir brauchen diese täglichen Wunder, diese täglichen Zeichen von Gott. Wir müssen darauf achten. Aber es ist auch mit Arbeit verbunden. Wir müssen uns bücken und aufheben. Es wird nicht auf dem Silbertablett uns bis ans Bett gebracht. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt meiner heutigen Predigt. Nachdem Gott Mose die Wunder gezeigt hat, die er wirken wird, bleibt Mose nur noch eine logische Konsequenz, zu sagen, ich kann das doch gar nicht. Guck mich doch mal an, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Ich habe doch so einen schwerfälligen Mund und so eine schwere Zunge. Das geht doch gar nicht. Da sprach der Herr zu ihm, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Stotternd bist du echt nicht so eine gute Wahl, ist nicht so eine tolle Idee. Ich suche mir jemand anderen. Nee. Er sprach zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Gott kennt die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen. Er kennt deine Fähigkeiten, er kennt deine Fähigkeiten und weiß ganz genau, was du kannst und wo du einen Mangel hast. Und wo du einen Mangel hast, da stellt er dir Gehilfen an die Seite. Er lässt sogar Mangel zu, damit du siehst, dass du Hilfe nötig hast. Es wäre ein leichtes für Gott gewesen, Mose vom Stottern zu befreien. Er hätte sagen können, ja, jetzt kannst du reden, geh zum Pharao. Nee. Mose braucht seinen Bruder Aaron, der scheinbar ein Spitzenrhetoriker war. Denn er ist ein Teamplayer. Gott ist ein Teamplayer und denkt in Teams. Denn ein einzelner Mensch, und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, kann niemals der Retter sein. Nur Jesus kann der Retter sein. Wir Menschen, wir brauchen einander und wir brauchen Jesus und seine Kraft. Schauen wir nochmal, wer aufgepasst hat. Lasst uns zusammenfassen. Punkt 1. Was war's? Oh. Gott denkt deine Zukunft nicht ohne sich. Er sieht darin nicht deine Vergangenheit und deine Selbstzuschreibung, sondern er sieht sich mit dir. Und so solltest auch du es betrachten. Denk deine Zukunft mit Gott an deiner Seite. Punkt 2. Ich bin der Ich Bin. Vertraue darauf, dass Gott bei dir ist. In jedem neuen Moment. Für Gott gibt es da keinen Alltag, der sich einschleicht. Er ist jedes Mal, jede Sekunde ganz neu da und hat dich ganz neu im Blick. Punkt 3. Sammle dein tägliches Manna. Schau jeden Tag aufs Neue, was Gott in deinem Leben gerade tut und mach mit. Und Punkt 4. Gott lässt dich nicht alleine dastehen. Er schenkt dir Menschen in dein Leben, die dich ergänzen. Denn du alleine kannst die Welt nicht retten. Ich möchte noch kurz ein Zeugnis erzählen zum Ende. Wie ihr wisst, oder einige von euch wissen, habe ich meinen Job aufgegeben als Leitung und gehe jetzt zurück in die Gruppe. Am 1. September geht's los. Und das hat natürlich auch, als ich mit dem Gedanken gespielt habe, Angst in mir hervorgerufen, weil es bedeutet finanzielle Einbußen. Wo ich mich gefragt habe, wie soll das eigentlich werden? Wie kann das sein? Und es hat ein paar Tage gedauert, bis ich dazu bereit war zu sagen, ja, ich gehe diesen Schritt, ich vertraue darauf, Gott ist mein Versorger und Gott ist bei mir. Und seitdem ist eine ganze Menge passiert, angefangen davon, dass ich hier in der Gemeinde, dass mir eine tolle Gemeinde an die Seite gestellt wurde, mit vielen Menschen, die mich sehr ergänzt haben, wo ich auch finanziell einiges dazulernen durfte. Menschen, wo ich zum Beispiel Budgetierung lernen durfte, kannte ich vorher nicht, ja, sodass ich meine Finanzen besser im Griff habe, bis hin dazu, dass mein Auto vor, wann war es, 3 Wochen, 4 Wochen, plötzlich, ja, nicht kaputt gegangen ist, aber mitten in der Nacht sind auf einmal beide Scheinwerfer ausgefallen. Ich wurde dann von der Polizei nach Hause begleitet, hatte die Auflage, bitte innerhalb einer Woche lassen Sie das beheben, und bin die Werkstätten abgefahren, und die Werkstätten hatten alle keine Zeit. Bei 4 Werkstätten war ich und die haben gesagt, nee, also mindestens 2 Wochen Vorlaufzeit. Und bei der 5. Werkstatt war ich dann, er hat gesagt, lass es stehen, kannst du morgen wieder abholen. Ich habe es da stehen gelassen, bin nach Hause gegangen, bin am nächsten Tag wieder hingegangen und er sagte, weißt du, du bist ein netter Kerl und ich gehe heute in Urlaub, brauchst mir nichts zu bezahlen. Okay, das war gut, wir mussten Schulbücher kaufen. Also Gott tut. Gott tut. Und da fand ich heute Morgen dieses Bild von Iris so schön. Gott hat ein Land für dich vorbereitet. Aber du musst darauf vertrauen, dass er bei dir ist. Und du musst auf dem Weg in dieses Land jeden Tag neu gucken. Wer ist an deiner Seite? Wer kann dich unterstützen? Wer ist bei dir? Du musst gucken, wo ist das Manna, das du jeden Tag sammeln kannst? Was hält dich da? Was hält dich dabei? Wo sind die Chancen? Wir gehen gleich alle runter in die Cafeteria und trinken Kaffee, essen Kekse oder Kuchen. Ich weiß nicht, was es heute gibt. Und ich möchte dich ermutigen, gleich beim Gespräch unten in der Cafeteria nicht den Fußballspieltag im Kopf zu haben oder die Arbeit oder sowas, sondern lasst uns diese Gespräche nochmal vertiefen, diese Predigt nochmal vertiefen und Punkt 4 bereits jetzt ganz praktisch anwenden. Vielleicht fällt es dir total leicht, Gottes Vision für dein Leben zu sehen und du kannst andere darin unterstützen, ihre Vision zu finden. Vielleicht fällt es dir ganz leicht, Gottes Wunder zu sehen und du kannst andere darin unterstützen, die Wunder in deren Leben zu sehen. Vielleicht fällt es dir ganz leicht, andere zu ermutigen. Ich weiß es nicht. Lasst uns darüber reden und uns ergänzen. Denn genau dafür ist Gemeinde da.